Oder ist es wirklich unser Herzenswunsch? Ist es unser Gebet? Und ich möchte, dass wir ganz kurz drüber nachdenken, wo stehen wir? Stehen wir mit unserem ganzen Leben hinter dieser Aussage? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast, Jesus. Und dass wir uns entscheiden dürfen. Und Vater, mein Wunsch ist, dass es aus unserem tiefsten Herzen kommt, dass wir dir zustimmen können. Wir haben uns entschieden, dir zu folgen. Kein Weg zurück, Jesus. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Ich plädiere für mehr Einsamkeit. Ja, richtig gehört. Ich glaube, wir brauchen mehr Einsamkeit. Einsamkeit ist wichtig. Die Zeit wird immer schneller. Man ist nonstop erreichbar. Ich glaube, wir brauchen mehr Einsamkeit. Zumindest, wenn man das Wort so versteht, wie es ursprünglich im Mittelalter verstanden wurde. Im 15. Jahrhundert bedeutete Einsamkeit nämlich mit sich selbst identisch sein. Bei sich sein, eins sein, eine Person wie ein Einzelner. Nicht gegenüber der einen Person verhalte ich mich so und ziehe diese Maske auf und gegenüber einer anderen Person verhalte ich mich ganz anders und ständig muss ich überlegen, welche Variante von mir selber ich gerade bedienen muss, um mich nicht in Lügen zu verstricken. Einsamkeit bedeutete, ich bin authentisch. Einsamkeit bedeutete, ich bin ehrlich, ich stehe zu meinen Einstellungen. Es bedeutete nicht, dass ich irgendwelche traumatischen Erfahrungen beiseite schiebe, mein Unterbewusstsein dränge, die dort ein tödliches Gift in mir verursachen. Nein, Einsamkeit bedeutete, ich lebe das, was ich denke, was ich fühle, was ich glaube. Hätte es damals Facebook gegeben im Mittelalter, hätte es bedeutet, dass ich das Profilbild nicht erst bearbeiten muss, bevor ich es online stellen kann, sondern dass ich so wie dieses Bild ist, ich es online stellen kann, weil ich dazu stehen kann. In diesem Sinne brauchen wir mehr Einsamkeit. Viel mehr Einsamkeit. Aber heute gilt Einsamkeit als eines der größten gesellschaftlichen Probleme mit vielen Facetten. Aber wie ist es dazu gekommen, dass sich diese Wortbedeutung verändert hat? Es gibt eine Person, die ist schuldig daran. Martin Luther. Bei seiner Übersetzung verwendet er 20 Mal dieses Wort Einsamkeit, um alleine oder allein lebend zu beschreiben. Und Einsamkeit wurde dann nicht mehr von ich bin mit mir selber eins und authentisch, sondern wurde zu ich bin alleine, ich lebe alleine, ich habe niemand da, der sich um mich kümmert. Schauen wir ins Lexikon, was Einsamkeit bedeutet, dann lesen wir dort Folgendes. Einsamkeit ist ein Sammelbegriff für eine Reihe von Befindlichkeiten. Soweit noch ganz logisch. Die von Alleinsein als objektiven Tatbestand des physischen Getrenntseins von anderen bis zur Vereinsamung als subjektives Erleben der Trennung reiche. Auf Deutsch gesagt, Einsamkeit ist, wenn ich einfach der einzige Mensch im Raum bin, als auch, wenn ich darunter leide, weil ich eben alleine bin, weil keiner da ist. Bis heute wird immer wieder Alleinsein und Einsamsein nicht richtig unterschieden, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich glaube, wir Menschen, jeder einzelne Mensch hat eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, hat eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit in sich. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, wir können und müssen mit anderen Menschen zusammenleben, sonst können wir gar nicht richtig Mensch sein. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen andere Menschen, um eigentlich Mensch sein zu können. Wächst jemand ohne Menschen auf, wird er irgendwann sozial verkommen. Schauen wir auf die heutige Gesellschaft, dann nehmen Single-Haushalte immer mehr zu. Wie viele Ehen gehen auseinander oder man heiratet erst gar nicht mehr oder der Partner stirbt. Und ja, im jugendlichen Alter sagt man noch, das ist das Symbol von Freiheit. Aber wenn man älter wird, spricht man auf einmal von Einsamkeit. Und selbst Kinder oder Enkelkinder sind kein Schutz davor, dass man sich nicht einsam fühlt, weil man weiß nie, wie weit sie weg sein werden. Als Tourist denken wir in den Großstädten, da pulsiert das Leben. Und auf der einen Seite stimmt das auch, aber es ist halt doch keine Garantie, dass man soziale Beziehungen hat. Man kann trotzdem einsam sein. Heutzutage ist es eher unwahrscheinlich, dass die Schulfreunde mit 30 überhaupt noch in der Nähe wohnen. Heutzutage zieht man so oft um, die Studienfreunde sind in ganz Deutschland verteilt und die Realität des Familienstandes beschreibt man inzwischen mit Lebensgefährte. Nein, das ist ja auch schon überholt, Lebensabschnittsgefährte, weil es halt doch immer nur eine kurze Zeit ist. Sachlich beschrieben ist das eigentlich eine große Katastrophe. Und es geht doch nicht um die Frage, wie viele soziale Kontakte ich habe. Es geht nicht um die Frage, wie viele Facebook-Freunde ich habe. All das ist gar nicht relevant, wenn man nicht eine Person hat, mit der man reden kann, wo man einen mitteilen kann, wie es einem wirklich geht, von Herz zu Herz. Ich glaube, einsame Menschen denken negativer als normale Menschen, falls es überhaupt normale Menschen gibt. Aber ich glaube auch, einsame Menschen denken negativer von sich selbst als diese normalen Menschen. Sie haben nicht unbedingt weniger soziale Kontakte, aber sie haben weniger Freundschaften. Sie haben weniger Nähe. Und ich sag's nochmal, es geht nicht darum, wie viele Facebook-Freunde du hast. Es geht nicht darum, wie viele Leute du von irgendwoher kennst, sondern es geht darum, mit wie vielen Leuten bist du bereit, dein Leben zu teilen. Du kannst 500 Freunde haben und doch einsamer sein wie jemand, der nicht einmal eine E-Mail-Adresse hat, aber der halt 3, 4 Freunde hat, mit denen er wirklich Gemeinschaft haben kann. Der Weltumsegler Uwe Röttgering, der erzählt eine Geschichte, was der Unterschied ist zwischen Alleinsein und Einsamsein. Als er um die Welt gesegelt ist, war er 26 Monate alleine. Niemand war bei ihm. Für mich ist das eine ziemlich harte Vorstellung, 26 Monate ohne Menschen um mich herum. Und dann noch auf Wasser, okay. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber er hat gesagt, in dieser Zeit, er hat sich nicht einsam gefühlt. Er hatte was zu tun, er war beschäftigt. Heute arbeitet er in einem großen Immobilienbüro und Leute laufen an ihm vorbei, Tag ein, Tag aus, die grüßen ihn nicht einmal. Und er sagt, er ist zwischen so vielen Menschen, aber er fühlt sich einsam, weil keiner da ist, der sich um ihn kümmert. Weil es jedem egal ist, wie es um ihn steht. Du kannst von so vielen Menschen umgeben sein und dich doch einsam fühlen. Du kannst inmitten eines Fußballstadions sein, voller Menschen und dich einsam fühlen, weil du empfindest, dass keiner da ist, der dich versteht. Als ich nach der Bibelschule einen Praktikumsplatz gesucht habe, da habe ich mir in Darmstadt und Frankfurt ganz viele Gemeinden angeschaut. Und ich habe gedacht, ich will mal nicht den Bibelschüler raushängen lassen. Ich will nicht so raushängen lassen, ja, ich könnte euch was geben, sondern ich will wissen, wie reagiert die Gemeinde, wenn ein Gast kommt. Und meine Erfahrungen waren, dass in nicht wenigen Gemeinden man beobachten konnte, wie sich die Leute richtig gut verstehen. Und man stand in der Ecke und wenn man Glück hatte, hat man eine Hand entgegengestreckt bekommen oder zwei. Man stand am Rand. Man war egal, wie Luft. Die Leute haben nicht damit gerechnet, dass Besucher kommen. Man war nicht ernst genommen, nicht wichtig. Und letztlich war ich unter lauter Menschen und doch war ich alleine und einsam. Vielleicht gehst du seit Jahren in denselben Seifenkistenverein. Jahr für Jahr, Woche für Woche triffst du dich mit denselben Menschen. Woche für Woche arbeitet ihr daran an die nächste, schnellste, beste, tollste, breiteste, was weiß ich, was Seifenkiste. Und trotzdem bist du dort und denkst dir, irgendwie gehöre ich nicht dazu. Also dort, wo ich sitze, da wird nicht so viel gelacht wie dort, wo ich nicht bin. Da wird nicht so viel miteinander gesprochen. Und überhaupt unter der Woche trifft sich auch keiner mit mir. Das muss ja wohl an mir liegen. Die wollen mich irgendwie gar nicht. Ich komme zwar immer, bin regelmäßig da, aber keiner ruft mich an. Und so ist man voll dabei und doch alleine und einsam. Bei einer Studie des Marktforschungsinstituts Harris Interactive AG wurden im Dezember 2014 1200 Personen zwischen 16 und 85 Jahren gefragt. Und nur 30% dieser Leute sagten, dass sie sich nie einsam fühlen. Nur 30% der Leute sagten, dass sie sich nie einsam fühlen. 1993 waren es 50%. Und Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, das ist unabhängig vom Alter. Wir können nicht sagen, es sind nur die Rentner oder die im Altersheim. Es sind auch mehr wie alleinerziehende Mütter. Es sind junge Leute. Es sind Jugendliche, die nach der Arbeit nach Hause kommen und vor mir am PC sitzen, weil keiner Zeit mit ihnen verbringt. Es gibt so viele verschiedene Menschen aus so vielen unterschiedlichen Gründen, die einsam sind. Schaut man auf die 63% der Befragten, die leicht bis stark sich einsam fühlen, dann sind es 37% Workaholics. 37%, die einsam sind und einen Partner wünschen. 18% ältere Menschen und 8% verunsicherte Menschen. Fragt man sie nach den Gründen, warum sie sich einsam fühlen, dann ist die häufigste Antwort ihre eigene Zurückhaltung. Angst, verletzt zu werden. Der Verlust von Vertrauenspersonen. Die berufliche Belastung. Akademiker sagen noch, der Freundeskreis ist so weit verstreut. Bei den Nicht-Akademikern leidet es manchmal unter den Finanzen. Und bei den Alleinerziehenden, weil der Partner und vielleicht auch die sozialen Kontakte damit verloren gegangen sind. Eine andere Statistik untersucht seit 1938 700 Männer und befragt sie regelmäßig. Und als sie gefragt wurden, was trägt am meisten zur Gesundheit und zum Wohlbefinden eines Menschen bei, war ihre Antwort Beziehungen. Und ich glaube, das ist so ein wahrer Kern. Beziehungen machen einen Unterschied. Je besser deine Beziehungen sind, desto eher oder höher ist die Chance, dass du dein Leben genießen kannst und Freude hast. Der Sozialpsychologe Richard Puls spricht von einem interaktiven Dilemma der Einsamkeit. Gewollt oder nicht, bilden sich unter dem Einfluss der Einsamkeit soziale Einstellungen, Verhaltensweisen, Gefühle, die eben vom gesellschaftlichen Standard abweichen. Und wenn man dann versucht, Beziehungen aufzubauen, dann merkt man auf einmal, das ist schwierig, weil man komische Einstellungen hat. Eine dieser Einstellungen, die Haupteinstellung ist, einsame Menschen neigen dazu, nur von sich selber zu reden. Hast du schon mal mit Menschen geredet, die dich eigentlich, denen es egal ist, was du sagst, weil sie nur hören wollen, was sie sagen? Das kann man eine Weile machen, aber irgendwann denkst du dir, das ist anstrengend. Und vielleicht ist dein soziales Gen besonders groß, dann hältst du es besonders lange aus, aber letztlich ist diese Haltung, nur von sich selber zu reden, einfach destruktiv und zerstörerisch. Das zweite Problem ist, oft bilden sie gesellschaftliche Einstellungen heraus, die nicht mit der Norm zusammenpassen. Und jetzt sprichst du mal mit dieser Person mal nicht über sich selber und du merkst, hey, jeder Standpunkt ist so komisch und schräg, dass da jetzt nicht unbedingt Sympathien aufgebaut werden. Und die Einsamen sind in einem Dilemma, dass sie sich weiterhin in der Einsamkeit befinden. Und trotzdem behaupte ich immer noch, wir brauchen mehr Einsamkeit. Nicht nur, wie wir am Anfang gehört haben, in dem mittelalterlichen Sinn mit sich selber eins sein, sondern Einsamkeit fördert auch Kreativität. Schau mal in die Kunst, in die Literaturgeschichte, bei den Erfindungen. Die entscheidenden Momente wurden nicht im Teamwork gebildet. Die entscheidenden Ideen kamen beim Alleinsein, in der Einsamkeit. Manche Künstler und Kreative, die preisen die Einsamkeit. Sie bezeichnen sie regelrecht als Luxus. Sie sehnen sich danach, weil es eine Quelle der Inspiration ist. Weil sie entdecken, dass sie dort auf Gedanken kommen, wo sie nicht kommen, wenn sie von Menschen umgeben sind. Dort können sie ohne störende Einflüsse über die Sinn des Lebens, über wichtige Fragen nachdenken. Leo Tolstoi beispielsweise, er ist Schriftsteller, er ist Christ und er spricht von Einsamkeit in genialen Worten. Ein zeitweiliger Rückzug von allen Dingen des Lebens und Nachdenkens über das Göttliche ist für deine Seele eine ebenso notwendige Nahrung, wie es die materielle Nahrung für deinen Körper ist. Für deine Seele heißt Einsamkeit sich nähern. Ich betone nochmals, alleine sein und einsam sein ist nicht identisch. Allein sein, das kann das Schwerste sein, aber es kann auch das Schönste sein. Es ist und bleibt eine Frage der Perspektive. In unserem Gehirn gibt es einen Bereich, der heißt präfrontaler Kodex. Habt ihr das schon mal gehört? Ich auch nicht zuvor. Mit das Wichtigste, was es macht, ist, es ist ein Erfahrungssimulator. Verglichen mit einem Piloten, der sitzt zuerst in einem Flugsimulator und versucht eben dort die Extremsituation zu üben, dass wenn es im Flugzeug mal so weit kommt, er ausgebildet und trainiert ist und nicht die ganzen Flugzeuge kaputt machen muss. Und so ist unser Körper auch, wir haben durch diesen präfrontalen Kodex einen Erfahrungssimulator. Wenn also der Eishersteller Ben & Jerry's kein Zwiebelleber-Eis verkauft, dann liegt es nicht daran, dass er das zusammengemischt hat, probiert hat, sich geschüttelt hat und gemerkt hat, es schmeckt eklig, sondern er saß auf seinem Sofa und hat sich gedacht, Zwiebelleber in Eis, nee, ist nicht so toll. Er musste nicht einmal aufstehen, um zu merken, das passt einfach nicht. Und jetzt machen wir einen kleinen Test. Wie gut funktioniert dein Erfahrungssimulator? Stell dir mal vor, du hast die Möglichkeit, zwischen zwei Versionen deiner Zukunft zu wählen. Auf der einen Seite, du gewinnst im Lotto. Auf der anderen Seite, du hast einen Unfall und wirst querschnittsgelähmt. Was wird dich glücklicher machen? Ihr kriegt ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. 1, 2, 3. Okay, wer denkt, der Lottogewinn wird ihn glücklicher machen? Gegenprobe. Wer glaubt, er wird glücklicher, wenn er querschnittsgelähmt ist? Ich suche noch ein bisschen, aber irgendwie finde ich keinen. Warum wohl? Untersuchungen haben festgestellt, Lottogewinner sind nach 2 Jahren so glücklich. Das sind viele, also auf dem Blatt zumindest. Wie viel weniger glücklich sind die Querschnittsgelähmten? Mein Erfahrungssimulator sagt, das ist komisch. Daniel Gilbert hat dies festgestellt. In Feldstudien im Labor hat er festgestellt, dass Wahlsieg oder Niederlage, dass Heirat oder Scheidung, Beförderung oder Nichtbeförderung, Erfolg oder Misserfolg in irgendeiner Prüfung weit weniger negative Konsequenzen hat, als wir es uns vorstellen. Die Konsequenzen, die wir denken, dass es hat, sind weit weniger schlimm. Er sagt weiter, die wenigsten Dinge haben länger wie 3 Monate Einfluss auf unser Leben. Ja, es gibt Dinge, die sind so gravierend, dass sie uns länger negativ beeinflussen. Aber letztlich, unterm Schnitt, sind die wenigsten negativen Erfahrungen länger wie drei Monate, dass sie unsere Gefühle, unser Glücksempfinden beeinflussen. Und wenn ich diese Statistik lese und sehe, glaube ich, Einsamkeit allein ist nicht das Problem. Sondern die Frage ist, lässt du es in deinem Kopf zum Problem werden oder nicht? Du entscheidest. Du entscheidest, ob Einsamkeit für dich ein Problem ist oder nicht. Fachleute bezeichnen Einsamkeit als ein Gefängnis, wo die Türen nur von innen geöffnet werden können. Einsamkeit ist ein Gefängnis, wo die Türen nur von innen geöffnet werden können. Kein Mensch dieser Welt kann von außen diese Tür öffnen. Wenn du dich entscheidest, einsam zu sein, wenn du dich entscheidest, zurückgezogen zu sein, wenn du dich entscheidest, von niemandem verstanden zu werden, dann wirst du das auch sein. Und es können noch so viele Menschen da sein, die dir gerne helfen würden. Aber du musst die Tür öffnen. Es kann keiner für dich übernehmen. Du entscheidest, ob Zeiten des Alleinseins zu Zeiten der Einsamkeit werden oder ob sie zu Zeiten der Ausbildung werden. Stellen wir uns zwei Brüder vor, die beide Hirten sind. Der eine Bruder, der passt auf die Schafherde auf. Und der zieht, weil es eben ein trockenes Land ist, immer weiter mit dieser Schafherde. Und die Erde ist langweilig, die Gegend, immer die gleichen Kakteen. Und es ist einfach nicht so prickelnd, nicht so viel Abwechslung fürs Auge. Und er wird immer melancholischer. Seine menschliche Kommunikation ist auf Mäh, Mäh beschränkt. Er redet schon mit sich selber, das ist auch nicht gerade so toll. Und er fühlt sich einsam und niedergeschlagen. Und irgendwann denkt er sich, okay, dann arbeite ich halt an meinen Nummer 1 Jammerhit. Ich schreibe Lieder, ich jammer mir selbst das Leben voll. Ich falle in Selbstmitleid, weil das Leben ist so schwierig, es ist so einsam. Die Schafe sind auch nicht das, was sie mal waren. Was auch immer. Der Bruder aber, der passt auf dieselbe Schafherde auf. Die Gegend ist nicht wirklich interessanter. Aber der sagt sich, hey, irgendwann kommt vielleicht der Löwe oder der Bär und der will mein Schaf als im McDrive mitnehmen. Ich will das nicht. Also packe ich mir die Steinschleuder und jetzt jage ich die Steine wohin, wo auch immer es geht. Und je kleiner mein Ziel ist, desto besser übe ich, dass ich es treffe. Ja, dann kommt der Bär und der fällt, dann kommt der Löwe und der stirbt, weil der mit seiner Steinschleuder geübt hat. In der Familie gibt es eine schreckliche Nachricht. Krieg ist ausgebrochen. Alle wehrfähigen Männer werden eingezogen. Und von unseren beiden Hirten, auch die ältesten Brüder, die werden auch eingezogen. Der Vater sagt, hey, komm zurück von der Herde. Ich will, dass ihr ins Lager der Soldaten zieht, um zu gucken, wie geht's euren Brüdern. Zur selben Zeit hören wir im Philisterradio folgenden Report. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit einigen Wochen plant die Philisterarmee einen Kriegszug gegen die Israeliten. Gestern sind unsere Truppen bereits in Gefechtsposition gegangen. Unser Kriegsminister ist zuversichtlich, sagte er in einem Interview, wir werden die Israeliten mit Leichtigkeit besiegen. Er wurde gefragt vom Reporter, ja warum denn? Wegen unserer Geheimwaffe. Was für eine Geheimwaffe? Genaue Nachforschungen haben ergeben, es muss sich um den Riesen Goliath handeln. Fast 3 Meter groß, Arme wie ein Baumstamm, schleudert seinen Speer mit einer solchen Wucht, dass Mauern einfallen. Er wird in einem 1:1 Kampf die Israeliten besiegen. Ohne Problem. Soweit der TV-Report vom Philister. Kurze Zeit später, unsere beiden Hirten kommen aufs Schlachtfeld und da hören sie schon, hey ihr Schwächlinge, will keiner gegen mich kämpfen? Ich verspreche euch, wer gegen mich siegt, der wird über mein Volk herrschen. Aber wenn ich gewinne, dann werde ich über euch herrschen. Na, seid ihr so schwach wie euer Gott oder traut ihr euch nicht? Was ist los mit euch? Welche unserer beiden Hirten wird wohl größere Chancen haben, diesen Riesen, diese Geheimwaffe zu besiegen? Ich meine, die eine Variante wäre ja, unsere erste Hirte, der fängt an, sein Jammerlied Nummer 1 zu spielen und vielleicht langweilt sich der Riese so sehr, dass er tot umfällt. Die andere Möglichkeit ist, der Hit ist so genial, dass er zu tanzen anfängt, dass er seinen Gott, sein Volk und alles verlässt, weil er dieses Lied so toll findet. Die andere Möglichkeit aber ist, der zweite Hirte kommt, der die Löwen und die Bären mit seiner Steinschleuder besiegt hat und der sagt halt, okay, ein paar Steine reichen für diesen Riesen da, weil der ist nicht das Problem. Kenner unter uns wissen, dass ich von David und Goliath rede. Kenner unter uns wissen, dass dieser David diese Zeiten des Alleinseins genutzt hat, um sich auszubilden, dass er seine Steinschleuder so besiegt hat, dass sein Riese ihn nicht aufhalten konnte. Wie nutzt du Zeiten des Alleinseins? Ziehst du dich ins Selbstmitleid zurück? Verkriechst dich? Das Leben ist doof, das Leben ist scheiße. Oder aber sagst du, ich nutze diese Zeiten, um mich auszubilden. Ich nutze diese Zeiten, um mein Fundament zu Gott stark zu machen. In der Bibel lesen wir auf so vielen Seiten von Menschen, die einsam waren. Denken wir an Johannes. Der hat das Evangelium verkündet, wurde auf eine einsame Insel verschleppt. Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat ihn genutzt. Nur wegen ihm haben wir das Buch der Offenbarung am Ende unserer Bibel. Jona, 3 Tage im Fischbauch. Ich weiß nicht, wie viele andere Menschen da waren. Ich vermute, er war einsam. Dann sollte er noch der Stadt Ninive das Gericht ankündigen. Er saß sich dahin, wartete, bis die 40-tägige Frist vorbei ist. Alleine. Gott lässt einen Rizinusstrauch wachsen. Er freut sich über den Schatten. Am nächsten Tag ist der Baum kaputt. Er ist einsam, er verflucht Gott. Er will lieber sterben. Einsamkeit. Über Sarah wird geschrieben, die einsame Frau, welche keine Kinder bekommen konnte. Tamar wurde im Alten Testament von ihrem Bruder vergewaltigt und der andere Bruder sagte dann, du wirst einsam in deinem Haus bleiben müssen. Ganz allgemein heißt es von Gott, dass er zu uns sagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Im Psalm 102 lesen wir, ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. In einem anderen Psalm lesen wir, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Wende dich zu mir, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Und dieser Vers, der enthält was so Geniales. Ich möchte es nennen als, erwarte nicht von Menschen, was nur Gott dir geben kann. David hat nicht erwartet, dass Gott ihn irgendeinem anderen Menschen schenkt, dass seine Einsamkeit vorbei ist. Nein, David wollte, dass Gott seine Einsamkeit zu Ende macht. Als ich damals als Nichtchrist lebte, da habe ich versucht, meine innersten Sehnsüchte bei irgendwelchen Frauen zu stillen. Und ich bin in eine Beziehung nach der anderen gegangen, weil ich mir erhofft habe, dass sie das, was mein Herz schmerzen lässt, dass sie es stillen können. Aber jede dieser Personen war damit überfordert. Sie konnten es nicht stillen. Warum? Weil diese Sehnsucht nur Gott stillen kann. Aber ich habe versucht, von Menschen zu erwarten, was mir nur Gott geben kann. Und ich glaube, die Antwort auf Einsamkeit ist nicht irgendein Mensch, sondern Gott. Die Frage ist, lässt du Gott an dein Herzen ran? Bist du bereit, wie David zu beten, wende dich zu mir und sei mir gnädig? Ich bin einsam und elend. Natürlich kannst du von Menschen erwarten, dass sie dich von Einsamkeit befreien. Aber letztlich wird dieser Mensch damit überfordert sein. Vielleicht wird es eine Zeit lang gut gehen. Vielleicht wird er dir helfen, dass du gute Gefühle hast. Vielleicht wird er dir helfen, dass du dich im Leben wohlfühlst. Aber irgendwann wirst du entdecken, dass dieser Mensch ein Mensch ist, der Fehler hat. Dass dieser Mensch Entscheidungen treffen muss, wo er dich mal alleine lässt, wo er dich mal nicht verstehen kann. Und auf einmal bricht für dich eine Welt zusammen, weil du auf einen Menschen gebaut hast, der niemals diese Sehnsucht in dir stillen kann. Aber Gott, der Gott der Bibel sagt, ich will die Einsamen nach Hause bringen. Psalm 68, Vers 7. Und an so vielen Stellen lesen wir seine Zusagen für uns. Ich möchte euch ein paar vorlesen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, der Erbarmer. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Es gibt Freunde, die hängen fester an dir wie ein Bruder. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich hingehen und mit ihm das Abendmahl feiern und er mit mir. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Denn mein Vater und meine Mutter werden mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Der Herr aber, der selbst vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird dir die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick dich nicht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ich will dich zur Ruhe leiten. Was für ein Versprechen für Menschen, die sich einsam fühlen. Ich will dich zu einer Ruhe leiten, wo diese innersten Sehnsüchte deines Herzens gestillt sind. Ich will dich zur Ruhe leiten. Oder denken wir an den Gelähmten, der am Teich Bethesda lag. Um ihn herum lauter schwer kranke Menschen. Immer wieder kam ein Engel, berührte das Wasser und der als erstes im Wasser war, wurde gesund. So beschreibt es uns Johannes 5. Dieser Gelähmte ist dort seit 38 Jahren. 38 Jahre. Stell mir vor, dass am Anfang seine Verwandten, seine Freunde noch gekommen sind, um ab und zu mal nach ihm zu gucken, wie es ihm denn so geht. Haben ihn vielleicht mal irgendein cooles Comic vorbeigebracht oder was auch immer. Aber irgendwann haben sie es einfach aufgehört. Irgendwann haben sie sich gedacht, ich kann ja eh nicht richtig helfen. Warum soll ich mir die Zeit dafür nehmen? Und Jesus geht auf ihn zu. Jesus ist innerlich bewegt, weil er hört, 38 Jahre ist dieser Mensch krank. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und was ist die Antwort dieses Kranken, dieses Gelähmten? Ich habe niemanden. Ich habe niemanden. Es ist keiner da, der mich zu dem Wasser bringen kann, wenn es sich bewegt. 38 Jahre umgeben von lauter anderen Kranken, umgeben von Kranken, die gesund gemacht wurden. Aber sobald sie gesund sind, sind sie weg. Ich habe niemanden, ich bin allen egal, ich bin einsam, ich bin verlassen, ich bin allein. Aber dieser Mann bekommt an diesem Tag Hilfe, nicht von diesem Wasser, sondern von Jesus, von Gottes Sohn. Er sagt, steh auf und geh. Und er ist wieder hergestellt, körperlich. Er ist wieder in der Lage, in die Stadt zu gehen. Er ist wieder in der Lage oder fähig, Beziehungen aufzubauen. Max Lerner sagte einst, man erreicht den Wendepunkt im Prozess des Erwachsenwerdens, wenn man jene innere Kraft entdeckt, die alle Verletzungen überlebt. Wenn man jene Kraft entdeckt, die alle Verletzungen überlebt. Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott dir geben kann. Lass deinen Wert alleine von Gott bestimmen. Weil Gott sagt, selbst wenn du alleine bist, selbst wenn du einsam bist, bist du wertvoll in meinen Augen. Du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Dein Wert wird nicht weniger, ob du alleine bist oder 10 Personen um dich sind. Ich wünsche dir und mir, dass wir so feste und starke Wurzeln in Gott haben, dass wir selbst Wüstenzeiten durchstehen können. Dass wir selbst Zeiten der Einsamkeit durchstehen können, weil wir nicht davon abhängig sind, was Menschen über uns sagen und von uns denken, sondern weil wir Gott zugestehen, dass er allein unsere Identität, unseren Wert bestimmt. Und seine Aussage über unseren Wert ist, ich habe meinen Sohn Jesus für dich sterben lassen, weil du wertvoll bist. Gott sucht keine Helden, sondern Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. Bill Wilson spricht in dem Zusammenhang von einäugigen Königen. Menschen, die nicht unbedingt ausgebildet sind, die sich vielleicht gar nicht als geeignet empfinden, die Probleme haben, die Sorgen haben und trotz all ihrer Unzulänglichkeiten sagen, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Und die lernen, dass man weiter sehen kann. Und die einen Glauben entwickeln, der selbst in hoffnungslosen Situationen trägt und ihnen die Gewissheit gibt, ein Risiko einzugehen. Wir haben von David gehört, in der Einsamkeit wurde er vorbereitet. In der Einsamkeit hat er sich auf den Riesen vorbereitet. Er war nicht damit zufrieden, einfach nur zu reden, sondern er wollte tun und aktiv sein. Würde nicht jeder gerne von uns auf dem Wasser gehen? Aber wenn es auf den Schritt ankommt, aus dem Boot auszusteigen, Das ist das eigentliche Kriterium. Das eine wollen wir gerne haben, aber das, was dorthin führt, wollen wir meistens nicht. Jeder von uns hätte gerne einen Glauben, der Riesen bezwingen kann, der Übernatürliches wirken kann. Aber sind wir bereit, diese Ausbildungszeiten dorthin zu gebrauchen und zu nutzen? Und eine dieser Ausbildungszeiten, da glaube ich fest dran, heißt Einsamkeit. Heißt zu lernen, auf Gott allein zu vertrauen und nicht auf Menschen. Heißt zu lernen, mein Wert hängt von Gott alleine ab und von niemand sonst. Sind wir bereit, in den Abgrund zu springen, selbst wenn wir keine Gewissheit haben, wo wir landen werden und nur die Gewissheit haben, dass wir landen werden? Ich glaube, ein solcher Weg fängt an bei Einsamkeit. Denken wir an den Propheten Elia. Er hat einen Kampf mit hunderten Baalspropheten aufgenommen, hat sie als machtlos entlarvt, das Volk hat diese falschen Propheten umgebracht. Und dann gab es da diese Königin, diese Isabel. Und die lässt einen Boten zu den Propheten schicken und sagt, morgen wirst du sterben. Und was dieser Prophet bekommt, ist Todesangst. Er rennt weg. Er geht in eine Höhle. Er lässt sich in Selbstmitleid gefangen nehmen. Aber es gibt eine sanfte Stimme an diesem stillen Ort, die ihm den Mut gibt, wieder zurückzugehen. Aber er brauchte diese Zeit, diese Einsamkeit. Er brauchte diese Stärkung, wo Gott ihm sagt, hey, ich bin bei dir. Du brauchst diese Frau nicht fürchten, weil ich bei dir bin. Und er war wieder in der Lage, in Kämpfe zu gehen. Und er wurde so sehr gestärkt, dass er selbst in hoffnungslosen Situationen seinen Glauben unter Beweis stellte. Davids Sehnsucht war, dass die nächste Generation weiß, dass Gott lebt und real ist. Sein Glaube wurde gestärkt in Einsamkeit. Und ich sage es nochmal, weil ich es für so wichtig halte. Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott dir geben kann. Die größte Antwort auf Einsamkeit ist, such Gottes Nähe. Und ja, wir als Gemeinde, wir können einen Teil tun. Wir können uns gegenseitig stützen. Wir können uns helfen. Aber die tiefste Sehnsucht in deinem Herzen, die kann nur einer stillen. Und das ist kein Mensch. Einsamkeit, das einzige Gefängnis, das sich nur von innen aufsperren lässt. Bist du bereit, dir helfen zu lassen? Bist du bereit, dir helfen zu lassen? Und ich glaube, ein weiterer Schritt aus Einsamkeit ist, investiere dich in andere Menschen. Sei anderen Menschen ein Freund. Durchbrich diesen egoistischen Kommunikationsstil. Schmeiß den über Bord. Ertrage es, dass es mal nicht um dich geht. Und unterstütze andere. Und je mehr sie erfahren, dass sie sich auf dich verlassen können, umso mehr werden sie dann auch dein Freund sein und dich tragen können. Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott dir geben kann. Erich Kästner schreibt in einem Gedicht die Zeilen, das Schlimmste ist die Einsamkeit zu zweit. Und es hört sich erst einmal so paradox an. Und doch glaube ich, dass da so ein tiefer Kern drin ist. Wenn Paare, wenn Partner auf der einen Seite jemand haben, auf den sie sich verlassen können und irgendwann kommt der Alltag. Irgendwann haben sie vielleicht verlernt, miteinander zu reden. Sie leben nur noch parallel nebeneinander her. Und man ist zu zweit und doch ist man alleine, weil man sein Herz nicht bereit ist zu teilen. Dann möchte ich dich einladen, reiß du die Mauern als erstes ein, die du um dein Herz gebaut hast. Und fang an, wieder zu reden. Fang an, wieder Gefühle zu zeigen. Fang an, den anderen wieder an deinem Leben teilhaben zu lassen. Und ich glaube, es wird ein Same sein, der eine Frucht bringt, die deine Beziehung erneuert. Wir wollen jetzt in die Zeit der Anbetung gehen, in des Lobpreises. Das Lobpreisteam kommt nach vorne. Und ich möchte euch einladen, zu gucken, wo habt ihr von Menschen erwartet, was nur Gott euch geben kann. Und ich möchte euch einladen, zu reagieren. Vielleicht heißt es auch, sich bei jemandem zu entschuldigen, weil man ihn erdrückt hat. Aber ich möchte euch einladen, wenn ihr euch einsam fühlt, dann geht diesen Schritt auf Gott zu und ladet ihn ein, euer Herz ganz neu erwerben zu dürfen. Und ich lade euch ein, kommt einfach nach vorne, nicht weil jemand für euch beten wird, sondern weil ihr ganz symbolisch ausdrücken dürft, diesem Gott will ich entgegengehen. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass wir Einsamkeit nicht einfach tolerieren und hinnehmen, sondern dass du Menschen, die in Einsamkeit gefangen sind, dass du ihnen die Kraft schenkst, dieses Gefängnis zu öffnen. Dass du ihnen diese Kraft schenkst, die Mauern, die sie um sich herum gebaut haben, wieder einzureißen und Menschen wieder ranzulassen und vor allem dich wieder ranzulassen, Herr. Oh Vater, ich danke dir, dass deine Liebe, dass deine Zusagen für uns so gewaltig ist, dass du bei uns sein willst, weil du uns liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen.